Wenn wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen wollen und lesen dazu, schlagen dazu die Bibel auf, um darin zu lesen, dann denken wir im Matthäus-Evangelium erstmal die Weihnachtsgeschichte und dann kommt die Versuchung Jesu und dann geht es los mit seiner Wirkungsgeschichte. Also von den ersten 30 Jahren wissen wir nicht viel, aber dann eben ab Matthäus 4, bekommen wir etwas mit von dem Wirken Jesu. Und das Erste, was uns dann dort begegnet, ist die Bergpredigt. Jesus ist auf einem Berg, um sich dann dort mit Menschen zu treffen, um ihnen etwas zu verkündigen. Und was er dann verkündigt, ist ja in die Geschichte so eingegangen als die Bergpredigt. Die Bergpredigt beginnt dann auch mit den Seligpreisungen. Das sind ja 8 Zusagen Jesu an den Menschen. Und in diesen Seligpreisungen begegnet uns dann schon Wesentliches über das, was Jesus dann auch hinterher nicht nur gelehrt, sondern auch getan hat oder was sein Leben bestimmt hat. Und mit diesen Seligpreisungen werden wir uns in den nächsten Wochen ein wenig beschäftigen. Und bei diesen Seligpreisungen, ja, die sind manchmal so ein bisschen herausfordernd, aber bei diesen Seligpreisungen geht es ja darum, was wir gerade auch in der Lesung aus Jeremia 17 gehört haben. Es ging ja um Menschen, die sich auf den Herrn verlassen und um Menschen, die sich auf das Fleisch verlassen. Und dann wird ja beschrieben, was das bedeutet. Und naja, es ist jetzt hier in Jeremia 17 so, dass das vielleicht auch wieder ein bisschen vollmundig auch klingt, was uns dort begegnet. Aber so meine Erfahrung ist, das, was wir dort gelesen und gehört haben, ist schon etwas, was dann auch wirklich zutiefst wahr ist. Und um diese Wahrheit zu verstehen, müssen wir erstmal herauskriegen, was Schönheit eigentlich ist. Und Schönheit teilen wir ein, es gibt erstmal so äußerliche Schönheit. Und da ist, gibt es so ein paar Parameter. Ich meine, Schönheit liegt immer auch im Auge des Betrachters. Also da sind die Geschmäcker auch unterschiedlich. Aber Schönheit ist ja, äußere Schönheit ist ja schon etwas, was irgendwie vergeht, sagt man. Aber wo man auch so, ich sag mal, ein paar Standards hat. Die Frage ist eigentlich, wie ist das mit der inneren Schönheit? Gibt es sowas? Ich glaube, ihr alle habt das schon mal irgendwie so dann auch gehört oder vielleicht selber davon gesprochen. Wie gesagt, äußere Schönheit, das ist, kann man gut beschreiben. Also das ist ja auch bekloppt, was in dieser Welt passiert. Und da muss ich gerade auch wieder dran denken, als wir Jeremia 17 gehört haben. Also ich habe euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, vor ein paar Jahren war es ja so, das war das Normalste auf der Welt bei den Frauen, die uns hier so im Kiezgarten dann begegnet, dass man so über die neuen Brüste gesprochen hat. Ist heute normal. Da denken ja schon Teenager-Mädels dann auch darüber nach. Dann gab es ja so eine Zeit, da ging es um den Popo. Jetzt müsste sich jemand outen. Wie heißt der schönste Popo irgendwie? Brazilian? Weiß keiner, ihr wisst das, ihr traut euch nicht. Ne? Egal. Also es ist ja heute so weit, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber Ines und mir fällt das immer wieder auf, so neuerdings die Lippen, die man sich machen lässt. So viele, die uns da begegnen, okay, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber ich würde dann oft diese Frauen dann nehmen und sagen, sag mal, wer hat dir eigentlich erzählt, dass das gut aussieht? Kann man auch nicht machen, weil... Aber es geht ja weiter. Also ich weiß nicht, ob es der neueste Trend ist, aber ich sag mal, Schönheitsoperationen im Genitalbereich ist heute auch relativ normal geworden, wo ich dann auch denke, hä? Also was steckt da für ein Denken hinter, dass in dem Augenblick, wo man dann intim wird, also man macht das ja normalerweise nicht einfach so, sondern zu einem Menschen, wo man eine innere Beziehung hat, ist es wichtig, dann auch irgendwie perfekt auszusehen, wie auch immer das auszusehen hat. Also eine bekloppte Welt. Hat vielleicht was damit zu tun, dass man einfach die Maßstäbe verloren hat und ich kann jedem nur empfehlen, Jeremia 17 die Woche ruhig noch mal ein paar Mal zu lesen. Aber sag mal, was ist eigentlich innere Schönheit? Wie definiert man innere Schönheit? Also das, wir merken, wenn wir darüber nachdenken, das lässt sich ja nicht so einfach beschreiben, innere Schönheit. Wann ist denn ein Mensch innerlich schön? Die Seligpreisungen helfen uns dabei, am inwendigen Menschen schön zu werden. Darum geht's. Die Seligpreisungen wollen uns mit auf einen Weg nehmen, am inneren Menschen schön zu werden oder vielleicht auch zu bleiben. Weil wir in einer Welt, die nun mal so ist, wie sie ist, und ein bisschen wurde ja da gerade auch angesprochen, weil die uns sehr schnell auch mit auf einen Weg nehmen kann, wo wir vielleicht äußerlich dann top gestaltet sind und alle nur so sagen, aber innerlich irgendwie nicht mehr schön sind. Kennt ihr das? Dass euch so bildschöne Menschen begegnen und dann redet man so ein bisschen miteinander und dann denkt man, oh, hättest du doch mal ein bisschen was für die innere Bildung getan, da geht es nicht um Intellekt. Die Seligpreisungen wollen uns genau mit auf diesen Weg nehmen, am inneren Menschen schön zu werden, weil das ist ja auch das, was uns in Jeremia 17 begegnet ist, weil ich glaube, das ist uns eigentlich in die Wiege gelegt, verlernen können, verlieren können und von daher wieder neu vielleicht einüben müssen. Um die Seligpreisung zu verstehen, muss man aber auch sich vorab, und das werden wir heute tun, mit einem Thema beschäftigen, was ja irgendwie zu uns dazugehört, aber was wir auch sehr oft wegschieben. Und das Thema ist das Thema Leiden. Als Jesus dann, und so lesen wir es dann im Lukas-Evangelium, das erste Mal in die Synagoge kam, da wurde ihm die Schrift gereicht und dort las er dann, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen und zu entlassen und in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das Evangelium dieses Mannes aus Nazareth, sein Reden und sein Wirken, versteht man am Ende nur, wenn man das Thema Leiden auch daneben setzt. Und es gibt ja in unserem Leben unterschiedliche Formen von Leiden. Es gibt so physisches Leiden und es gibt psychisches Leiden. Beides kann den Menschen niederdrücken und man fragt sich, ja, was ist denn das und woher kommt denn das? Und wenn man in die Bibel schaut, dann entdeckt man, also da könnte man theologisch jetzt auch so ein bisschen nochmal in die Tiefe gehen und drüber streiten, aber dann entdeckt man, das Leiden in dieser Welt ist etwas, was nicht zum Paradies gehört, sondern was durch den Sündenfall dann auch zu uns Menschen gekommen ist. Also Leiden ist etwas, was dann auch mit dem Sündenfall, so wie wir ihn nennen, mit der Vertreibung aus dem Paradies zu tun hat. Und die Auswirkungen sind dann eben, dass wir körperlich leiden, dass wir physisch leiden. Und ja, das merkt man. Irgendwann kommt die erste Krankheit im Leben und wenn man dann älter wird, merkt man auch, okay, hier und da zwickt's und zwackt's und das wird dann mit den Jahren nicht besser und dann kommt die ein oder andere Krankheit dazu und am Ende kommt eine Krankheit zum Tode. Das gehört zu uns dazu, zu unserem Leben. Aber genauso gehören ja auch die psychischen Leiden dazu. Und wir sind ja mittlerweile, Gott sei Dank, wirklich auch da angekommen, dass wir die auch ernst nehmen. In früheren Zeiten haben wir immer nur gesagt, was hast du denn? Also weil ein Beinbruch kann ich ja sagen, guck mal, Bein ist kaputt. Aber wenn wir gesagt haben, irgendwie, dass die Seele wund ist, oder dass wir innerlich krank geworden sind, ja, dann war ja früher immer, ach komm, du stell dich mal nicht so an. Und da sind wir aber mittlerweile auch wirklich, Gott sei Dank, weiter, dass wir eben auch wissen, dass das genauso ein Thema des Leidens ist und vielleicht manchmal noch viel mehr auch ins Leiden hineinführt. Der Begriff des Leidens ist eben bezogen eben auf diese Krankheiten. Aber es gibt ja auch andere Begriffe, die dieses oder andere Worte, die diesen Begriff dann aufnehmen oder aussagen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin's leid, dann meint das ja nicht irgendwie, dass ich gerade leide, sondern ich bin's leid. Und jetzt muss man wir wissen alle, was damit gemeint ist, aber warum sagen wir dann eigentlich, wir könnten auch sagen, ich habe die Schnauze voll, aber okay, klingt nicht so vornehm. Nee, ich bin's leid. Menschen, die Leidenschaften haben, was hat das eigentlich mit dem Leiden dann auch zu tun? Was meine ich eigentlich, wenn ich sage, du, tut mir leid, dass das und das passiert ist? Also Begriffe, die uns auch mit auf diesen Weg nehmen, aber die irgendwie noch mal ein bisschen etwas anderes auch ins Spiel bringen. Oder wenn ich sage, jetzt bin ich mal beleidigt. Wir merken, dieser Begriff, das Wort Leid, hat eine größere Bedeutung, als dass ich das nur auf körperliches oder seelisch-psychisches Leiden beziehe. Also ein Begriff, der eben so ein Menschheitsbegriff ist und wo es sich auch immer wieder lohnt, sich damit zu beschäftigen. Neben diesen Leiden, die ich gerade beschrieben habe, gibt es ja auch so ein Leiden, und das kennt ihr höchstwahrscheinlich auch selber, ein Leiden an bestimmten Umständen. Zum Beispiel, wenn mich jemand verletzt hat, dann leide ich. Wenn mich jemand enttäuscht hat, dann leide ich. Wenn Erwartungen sich nicht erfüllt haben, dann leide ich und so weiter und so weiter. Also wir merken, dieser Begriff, der beschreibt dann auch nochmal eben eine Wirklichkeit, die aus einem Beziehungsgeschehen herauskommt. Und ich kann eben auch genauso an mir und unter mir leiden. Wenn ich zum Beispiel dann merke, naja, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht geschafft. Das, was ich mir vorgenommen habe, hat sich so, ich war nicht in der Lage, das dann umzusetzen und dann zu leben. Und dann leiden wir auch daran. Also wir merken so bei dem Thema Leiden, das hat ganz unterschiedliche Aspekte und auch Hintergründe. Manchmal hat es mit anderen Menschen was zu tun, manchmal mit mir selbst. Das ist schon weites oder weit gefächertes Thema. Und wenn wir das Evangelium lesen, und wenn wir zum Beispiel eben im Lukas 4 das so hören und dann weiter uns das Leben Jesu anschauen, dann entdecken wir im Christentum reden über einen Gott, der mitleidet. Wir reden über einen Gott, der mitleidet mit den Menschen. Das lesen wir schon im Alten Testament, aber dann im Leben Jesu wird das nochmal dann auch viel deutlicher, wenn er bestimmte Situationen gesehen hat, kranke Menschen am Straßenrand oder so, dann ging ihm das zu Herzen, dann ließ ihn das nicht kalt und er litt unter dem, was er dort gesehen hat. Er hatte Mitleid. Das ist etwas, ja, ich sag mal, was es auch in anderen Religionen ansatzweise so gibt. Aber was einmalig ist im Christentum, ist, dass wir von einem Gott reden, der nicht nur mitleidet, sondern der selber auch leidet. Wenn wir heute Abendmahl feiern, wenn wir auf das Kreuz sehen, dann werden wir genau daran wieder erinnert, dass wir an einen Gott glauben, der leidet. Und das ist für die Götterwelt, für den Götterhimmel unfassbar. Ein Gott, der leidet, nicht nur der irgendwie ein bisschen Mitleid hat, also als König auf einem Thron kann ich auch Mitleid haben mit meinem Untergebenen, der sich da irgendwie elendig abmüht und. Aber ein Gott, der leidet, das ist etwas, das ist spezifisch christlich und unter den Göttern ein Unding. Und das ist auch erstmal dann wichtig, das so vor Augen zu haben. Also wenn wir über das Thema Leiden nachdenken, dann werden wir ganz mit unserer Existenz und auch mit dem, was uns umgibt in dieser Welt, mitgenommen, weil dieses Thema alle Bereiche im Endeffekt des Lebens tangiert. Und wir werden mit hineingenommen in einen Gedanken, der sagt, ihr glaubt an einen Gott, du glaubst an einen Gott, der nicht nur Mitleid hat, sondern der selber auch leidet. Das ist schon ein großer Gedanke. Was heißt das für uns, die wir Christen sind? die wir in der Nachfolge sind. Und die wir auch nicht von Haus aus Menschen sind, die sagen, ah, es gibt eine neue Krankheit, her damit. Oder die dann irgendwie sagen, ach, hier habe ich Möglichkeit wieder oder eine große Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Rein da. Wir sind ja nicht Leidenssucher als Christen. Wir sind nicht die, die dann alles Leid immer für sich auch haben wollen und sagen, okay, damit du weniger leidest, will ich jetzt irgendwie mehr leiden. Das ist ja nicht das, was unser Leben ausmacht. Aber das christliche Leben und das Leben in der Nachfolge geht nicht an diesem Thema vorbei und nicht nur theoretisch. Wenn wir den Apostel Paulus hören, wenn er an die Philipper schreibt, dann kann einem Angst und Bange werden, weiß ich nicht, aber er schreibt, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das schreibt der Apostel den Philippern. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihm zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Auch hier gibt es jetzt unterschiedliche Aspekte. Ein Aspekt, der mir auch sehr wichtig ist, den wir immer wieder betonen, ein Aspekt, der zu diesem Thema mit Christus und für Christus zu leiden, der es beschreibt, ist, dass ich die Ungerechtigkeit in dieser Welt und das Leid in dieser Welt wahrnehme und versuche, diese Welt und die Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Vielleicht von dieser inneren Schönheit des Evangeliums her die Welt und Menschen zu sehen. Und dann werde ich mich anders verhalten als andere Menschen. Das ist etwas, was auch zu diesem Leiden dazugehört, aber darum soll es heute nicht gehen. Ist aber ein wichtiges Thema, dass wir, wenn wir sagen, Herr, ich will die Welt mit deinen Augen sehen, was meint ihr eigentlich, was dann passiert? Dass überall nur irgendwie so rosa Elefanten aufsteigen? Nein, wenn ich diese Welt mit den Augen Jesu sehe, entdecke ich, wie diese Welt im Argen liegt. Und wie Menschen in dieser Welt, nicht weil die Welt schlecht gemacht wäre, weil Menschen in dieser Welt leiden, weil wir uns so verhalten und benehmen, wie wir es dann eben tun. Das ist dann auch eine Form des Mitleidens. Aber hier ist nochmal etwas anderes angesprochen. Denn wenn er sagt, dass wir um seinetwillen leiden, dann geht es natürlich um das Thema auch Verfolgung. Und wir, ich meine, die Wende ist ja jetzt ein paar Tage auch vorbei, aber ihr wisst das ja noch auch ganz gut, oder viele von euch, dass vor der Wende war es als Christ zu leben nochmal was anderes als nach der Wende. Weil es ein System gab, gesagt hat, ist doch alles Quatsch, ist doch dummes Zeug. Wir erleben das in dieser Welt, wenn wir in diese Welt gucken, dass viele Menschen für ihren Glauben wirklich verfolgt werden. Die werden nicht nur dumm angemacht, die werden nicht nur belächelt, sondern die werden verfolgt für ihren Glauben. Wo es dann Menschen gibt, die sagen, ich will das doch mal rauskriegen, wie das denn ist mit deiner Nächstenliebe. Und dann kriegen sie eine reingehauen, dann werden sie gefoltert. Es gibt Menschen, die an Christus hängen, wo es dann Religion gibt oder Auslegung von Religion gibt, die dann sagen, nein, dann bist du falsch und dann bist du des Todes. Das ist bis zum heutigen Tage so. Und wenn wir in diese Welt hineinschauen, werden wir entdecken, das ist an vielen Stellen so. Und Gott sei Dank leben wir in einem Land, in dem wir in aller Freiheit, du hast es heute Morgen ja auch so kurz im Gebet angerissen, unseren Gottesdienst feiern können, unseren Glauben ausleben können. Natürlich gibt es ein paar Leute, die sagen, aber dann wird man ein bisschen belächelt. Aber verfolgt werden wir ja für unseren Glauben nur ganz, ganz selten. Und da können wir Gott nur für danken. Und das ist in einem Thema, dass viele Menschen wirklich körperlich, physisch, psychisch dann unter Druck gesetzt werden, weil sie sich zu Christus bekennen. Wie gesagt, wir können nur dankbar sein, dass wir an einem Ort in dieser Welt leben, wo wir das nicht erleben müssen. Aber es gibt jetzt eben nochmal auch eine andere Form. Und um die geht es mir. Und diese Form entsteht, wenn man in Opposition zu dieser Welt geht. Und das haben wir ja früher gemacht. Also wir sind da nicht ins Kino gegangen und sind da, okay, das ist nicht das, was das meint. Opposition zu dieser Welt heißt, in Opposition zu dem System dieser Welt zu gehen. Und die innere Schönheit, von der wir gesprochen haben, die vielleicht an so vielen Stellen dann nicht mehr zu finden ist, hat etwas damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, die den Menschen innerlich hässlich macht. Wir optimieren ihn äußerlich mehr und mehr und mehr, aber innerlich verhungert er, innerlich verödet er, innerlich wird er dumpf und hässlich, weil das System dieser Welt wohl sagt, okay, wichtig ist äußere Schönheit. Und der Rest? Und darum geht es mir. Und darum geht es auch, wenn wir uns dann in den nächsten Wochen mit den Seligpreisungen beschäftigen werden. Dass wir die Seligpreisung uns in einer Opposition zu diesem System dieser Welt dann bringen wollen. Und das ist eine Herausforderung. Da kann man jetzt unterschiedliche Themen dann zu machen, über unterschiedliche Themen dann auch nachdenken. Aber so lesen wir es ja dann auch in der Bibel, im Neuen Testament, dass Gott gesagt hat und dass Jesus sagt, dass wir vergeben sollen. Vergebt einander. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber was ist die Voraussetzung dafür, vergeben zu können? Was ist die Voraussetzung dafür, vergeben zu können? Eine Ahnung? Muss ich selber vergeben? Falsch. Es muss erstmal jemand an einem schuldig geworden sein, sonst hast du gar nichts zu vergeben. Wenn dir nicht einer auf die Füße tritt, kannst du nicht vergeben, weil du hast ja nichts zu vergeben. Die erste Voraussetzung, um vergeben zu können, ist, dass jemand an dir schuldig wird. Und das ist eben die Herausforderung, weil über Vergebung zu reden, sie in Liedern zu besingen, sie am Kreuz zu bestaunen, ist das eine. Aber was passiert eigentlich, wenn dann jemand kommt, der an mir schuldig wird? Dann wird spannend. Dann stehen wir vor einer Herausforderung. Und da könnte man jetzt die unterschiedlichen Themen dann auch, die Lebensthemen dann auch nehmen. Und was sagt ich sag mal, die Logik dieser Welt, das Prinzip dieser Welt, wenn jemand an dir schuldig wird, ist erstmal die Frage, warst du auch so pfiffig, hast du eine Rechtsschutzversicherung? Klar, es geht doch darum, dass ich mein Recht durchsetze. Das erzählt dir diese Welt und sie macht dir auch Angebote. Und so dämlich kann man doch auch gar nicht sein, dass man keine Rechtsschutzversicherung hat, oder? Weil da rennen doch überall Menschen rum, die mir laufend auf die Füße treten, die schuldig an mir werden. Du bist doch nicht blöd, oder? Willst du, dass irgendjemand an dich schuldig wird und er ungestraft davonkommt? Willst du das? Bist du so blöd? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Da kommt jemand und fährt dir in dein Auto. Das schöne neue Auto, also nicht so eine alte Krücke. Und das kann doch nicht sein, dass der ungeschoren davonkommt. Geht doch nicht, oder? Damit werden wir groß. Das lernen wir Tag ein, Tag aus. Und die innere Schönheit des Menschen bleibt auf der Strecke, dort, wo wir lernen, es geht darum, dass mein Recht, dass ich mit meinem Recht durchkomme. Darum geht's. Das kann man dann, ich sag mal, gerichtlich klären. Aber das wird dann auf einmal so zum Lebensprinzip auch, wo es dann auch in den Beziehungen darum geht, dass ich zum Ziel komme. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die gerade auch so sehr das Ich betont. Ich will das gar nicht jetzt so einfach nur schlecht machen, aber wenn wir uns das anschauen, entdecken wir, dass das Ich eine immer größere Bedeutung auch bekommt und wir gesellschaftlich vor der Herausforderung eben stehen. Wie kommt man vom Ich eigentlich noch zu einem Wir? Gibt es das noch, Solidarität und solidarer Gemeinschaft in unserem Land? Gibt es das noch in unserer Gemeinde? Das System dieser Welt sagt uns, na komm, denk doch mal nach. wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht, oder? Kommt doch keiner zu kurz. Ja, da finde ich jetzt erstmal ein Argument dagegen. Und so kann man Beispiel an Beispiel an Beispiel nehmen. Und ihr Lieben, da sind wir nicht anders, weil wir mitten in dieser Welt groß werden, weil wir nicht mehr die Bibel lesen, weil wir nicht mehr hinhören, was der Geist mir vielleicht sagen will. Wir sind da nicht anders geworden, weil wir mit ein bisschen frommem Glitter drumherum, aber am Ende das Prinzip dieser Welt übernommen haben. Und wir finden, deswegen hat der liebe Gott uns auch den Kopf gegeben, am Ende immer auch gute Argumente dafür, warum das jetzt auch nicht anders sein kann. Wer sich mit den Seligpreisungen beschäftigt, steht vor der Frage, ob er das will, dass Gott ihn mit auf einen Weg nimmt, einen Weg der Schönheitsoperation, um am Ende innerlich wieder schön zu werden. Wir brauchen nicht noch mehr Topmodels, männlich oder weiblich, ist egal, in dieser Welt und auch nicht im Fernsehen. Nein, wir brauchen Menschen, die eine innere Schönheit haben, damit in dieser Welt das nicht verloren geht, was unser Miteinander auch ausmacht. Und das wird besonders deutlich eben an dem Thema Leiden. Und das schreibt Paulus den Philippern. Ihr dürft nicht nur, das ist ein Geschenk, an Gott glauben, sondern er beschenkt euch auch noch ein bisschen mehr. Er beschenkt euch damit, dass ihr für ihn leiden dürft. Deswegen beten wir nicht um Verfolgung, aber wir öffnen die Augen und die Herzen und mit einem wachen Sinn gucken wir in unsere Welt und entdecken, wo wir herausgefordert sind. Und das ist genau an dieser Stelle, dass wir das System dieser Welt nicht einfach übernehmen und zu unserem System machen. Was ist denn, wenn jemand an mir schuldig wird? Kann ich da vergeben? Und was vielleicht ich weiß nicht, ob es die größere Frage oder Herausforderung ist, aber wie ist das eigentlich, wenn du schuldig wirst am anderen oder an dir selbst? Kannst du dir eigentlich vergeben? Kannst du das glauben oder bist du damit groß geworden, dass nee, jetzt kommt es eben zum Tag der Abrechnung. Kannst du dir vergeben? Kannst du glauben, dass es Güte und Barmherzigkeit auch für dein Leben gibt? Die psychischen Erkrankungen, das hat unterschiedliche Gründe auch, die nehmen ja auch exorbitant zu. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir verlernt haben zu vergeben. Weil wenn ich dem anderen mit meiner Rechtsschutzversicherung komme, ja, was mache ich denn dann mit mir? Und das ist die Herausforderung, vor der wir auch stehen und was viele Menschen auch innerlich krank und, ich sag mal, ja, hässlich macht. Dass man sich selber nicht mehr vergeben kann. Und was soll daraus werden? Wie soll ich da meinen Kindern, wie soll ich da meinem Nachbarn dann begegnen, wenn ich mit mir selber immer uneins und im Unreinen bin? Paulus, was bist du nur für ein Typ? In Kolossern schreibt er, nun freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an dem Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib. Und das ist die Gemeinde. Nun freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Was fehlt an dem Leiden Christi? Hat er nicht genug gelitten? Quatsch. Was an dem Leiden Christi fehlt, ist, dass der Gedanke, der sich dahinter verbirgt, die Logik, die Weisheit des Evangeliums im Hier und Jetzt und heute gelebt wird. Weil Paulus schreibt das ja auch so, wir als Gemeinde sind ja sein Leib. Und was an dem Leiden noch fehlt, ist das, was in dieser Welt im Hier und Jetzt im 21. Jahrhundert noch vergeben werden muss. Vom Evangelium her ist das klar, aber es interessiert doch keinen mehr. Von daher geht es um uns, dass ich, wenn mir jemand auf die Füße tritt, dann sage, okay, wenn mir jemand eine Beule ins Auto fährt, sage, ah, vorher war schöner, aber jetzt hat es mehr Charakter. Danke. Wie auch immer. Paulus freut sich darüber, dass er berufen ist, auch für seinen Herrn zu leiden und mit ihm zu leiden. Nicht nur an der Ungerechtigkeit dieser Welt, nicht nur in den Krankheiten, sondern gerade auch in der Opposition zu dem System dieser Welt, wo die Leute dann sagen, du hast doch nicht alles stramm. Du bist doch bekloppt, was du machst. Und wenn du was Beklopptes tust, das lesen wir bei Forrest Gump oder haben wir durch Forrest Gump gelernt, dann bist du dumm. Das will ja keiner sein. Aber darum geht's, sich auf diese Reise zu machen, und das Leiden ist der große Schulmeister des Menschen. Im Leiden lernen wir am Ende, was uns dann auch zutiefst ausmacht. Und so hört es Johannes am Ende der Bibel, in der Offenbarung, im 2. Kapitel: Johannes, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Fürchte dich nicht davor. Und das ruft unser Herr auch uns zu, vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Möge es so bleiben, dass wir nicht in Verfolgung geraten, wie viele andere unserer Schwestern und Brüder in dieser Welt. Wünschen wir uns gegenseitig Gesundheit am äußeren und am inneren Menschen. Aber wir dürfen uns nicht dem entziehen, was vielleicht auch ein Leiden mit sich bringt. Um in dieser Welt deutlich zu machen, das Prinzip dieser Welt, wer will, soll es tun. Es ist nicht unser Prinzip. Und wenn wir nackt und bloß da stehen, dann sind wir so, wie wir sind, mit dem, was auch nicht schön ist, und haben uns vorher nicht noch mal operieren lassen, um auch in den intimen Momenten zu glänzen, sondern wir haben uns Vergebung zusprechen lassen von dem Herrn, der für uns gelitten hat, damit der innere Mensch, weil wisst ihr, ihr könnt ja noch so schön sein, lasst mal von euch ein Foto machen, nachdem ihr ein halbes Jahr unter der Erde liegt. Vergeht. Aber das, was die innere Schönheit dann auch an Ausstrahlung und an Auswirkungen hat, das ist auch das, was bleibt. Nicht ewig in dieser Welt, aber das ist das, was bleibt. Und von daher, lasst uns einladen, diesen Weg dann auch zu gehen. Der Ausbildung der inneren Schönheit. Und es hat einen Grund, warum Jesus mit diesen Seligpreisungen begonnen hat. Weil damals die Welt auch schon bekloppt war. Aber das Evangelium will uns etwas anderes schenken. Und die Frage war dann immer, folge du mir nach? Und die Antwort lag ganz bei uns Menschen. Ich wünsche uns Gesegnete, ich glaube, es geht über 10 Wochen, dann für die Zukunft, dass wir alle miteinander am Ende sagen können, boah, bist du schön geworden. Ich spüre das richtig. Das darf man auch zu Äußerlichkeiten sagen, in Ordnung. Aber das Eigentliche ist ja hier drin. Ich wünsche uns eine schöne Reise. Amen.